NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Wir sind ja durch Christentum, Judentum, Islam gewohnt, sozusagen Gott als den Schöpfergott zu betrachten oder uns vorzustellen, dass es eine einmalige Schöpfung und ein einmaliges Weltende gibt. Aber das muss natürlich in anderen Kulturen nicht zwangsläufig auch so gewesen sein.
Also ich glaube, im Zentrum steht, anders als bei vielleicht im christlichen Sinn oder bei den monotheistischen Religionen, eine Art Schöpfungsgeschichte, muss man schon sagen, die ja mit Kühen zusammenhängt. Und einem Art Gletscher und einer Spalte, die dort aufgeht. Es sind also eindeutig Dinge, die aus der Lebenswelt der nordischen Kulturen, sage ich mal, sind. Und das sind allerdings Mythen, die tatsächlich erst aus dem frühen und Hochmittelalter wirklich sicher überliefert sind.
Die Welt ist komplizierter, größer, globaler geworden, diverser, vielfältiger. Und da eignet sich so ein archetypischer Gott natürlich gut, der einfach ganz klar aufzeigt, was ist gut, was ist böse. Also die Geschichte praktisch von Gott oder Asen gegen Riesen oder Chaoskräfte ist da ganz klar aufskizziert. Und das, glaube ich, ist immer dann besonders attraktiv, wenn es eben, sage ich mal, zeitgeschichtlich Perioden gibt, in denen die Menschen ein Bedürfnis nach diesen einfachen Wahrheiten haben.
Wenn ich an die nordischen Schöpfungsmythen denke, sehe ich sofort diese rauen Landschaften vor mir. Eis, das aufbricht, Nebel, der über dunklem Wasser liegt und dazwischen ein Raum, der noch keine Welt ist. Und plötzlich beginnt da etwas zu entstehen.
Ja, das unterscheidet diese alten Mythen auch von den Schöpfungsgeschichten der monotheistischen Religionen, also Christentum, Judentum und Islam. In der sogenannten nordischen Mythologie, da gibt es keinen allmächtigen Schöpfergott, der einfach loslegt und alles erschafft, sondern alles entsteht fast wie so ein Naturereignis, also ganz organisch.
Genau, es ist eher ein Wachsen als ein Erschaffen. Da gibt es zum Beispiel Ginnungagap, diese Urlehre. Eis und Feuer treffen aufeinander, wodurch beinahe zufällig etwas Neues entsteht.
Und dann taucht eine Kuh auf, eine Urkuh sozusagen. Sie spendet Nahrung. Und es ist dann die Rede von Gletschern und Landschaften. Also man hat sofort Bilder im Kopf.
Und damit sind wir mitten in unserem Thema, den nordischen Schöpfungsmythen. Willkommen zu Vertikal-Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft.
Was erzählen diese Mythen über den Ursprung der Welt? Wie unterscheiden sie sich von anderen Schöpfungsvorstellungen? Und warum sind die Helden des Nordens, also Thor, Odin, Loki, heute in der Popkultur so beliebt? Das versuchen wir herauszufinden. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch Martina Kothe
und Bita Schaffinier. Die Schöpfungsgeschichten aus dem Norden Europas sind vielfältig. In Finnland etwa ist von einem Schöpfungswesen, einer Wassermutter oder auch Maid der Lüfte die Rede. Dort sind 7 Eier der Ursprung der Welt.
Und in einer anderen Geschichte aus Finnland schafft eine Urgottheit, Vanna Isa genannt, die Welt. Doch allein gelingt ihm nur eine dunkle Wüste und als er sich dann ausruht, kommen seine Brüder, ein Sänger und ein Schmied ins Spiel. Gemeinsam schmieden die beiden dann das Himmelsgewölbe, die Sonne und den Mond und durch die Musik und den Gesang entstehen die Pflanzen. Und am Ende erwacht der älteste Bruder Vanna Isa wieder und freut sich über die schöne Erde, die da entstanden ist. Und danach macht er sich dann dran, den Menschen zu erschaffen. Also Schöpfung als Teamwork, könnte man sagen.
Auch die Tschuktschen, die im Nordosten Sibiriens leben, erzählen sich Geschichten vom Beginn. Dort sind am Anfang der Schöpfer und ein Knabe. Sie erschaffen die Menschen gemeinsam aus Erde und geben ihnen Haare aus Gras. Aber die Menschen können nicht sprechen, bis der Schöpfer sich in einen Raben verwandelt und die Menschen ankrächzt. Diese krächzen zurück und so lernen sie die Sprache.
Am bekanntesten sind aber die Erzählungen der Nordgermanen. Also das Siedlungsgebiet der Nordgermanen umfasst die skandinavischen Länder, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und auch Island, das von den Wikingern besiedelt wurde.
Und bei einer dieser Mythen beginnt alles mit einem leeren Raum, dem Ginnungagap, einer Urleere zwischen zwei Welten. Im Norden liegt Niflheim, die Welt aus Eis, Nebel und Kälte, im Süden Muspelheim, ein Ort voller Feuer und Glut. Dort, wo sich beide Kräfte begegnen, beginnt etwas zu schmelzen. Und aus diesem Schmelzen entsteht Leben.
Und es handelt sich um den Urriesen Ymir, in dieser Schöpfungsgeschichte das erste Wesen überhaupt. Kurz darauf erscheint Audhumbla, eine gewaltige Urkuh, die Ymir mit ihrer Milch ernährt.
Die Kuh ist aber noch nicht fertig mit ihrem Werk. Sie beleckt das salzige Eis und leckt Buri und seinen Sohn Böri aus dem Eis heraus. Böri hat drei Söhne, Odin, Willi und Fee.
Die ersten Götter, die Asen, töten daraufhin den Urriesen Ymir und zerteilen ihn. Aus seinem Fleisch entsteht die Erde, Midgard, die Mittelwelt. Sie wird die Heimat der Menschen. Aus Ymirs Blut entstehen die Meere, aus den Knochen die Berge, aus dem Haar die Bäume und aus seiner Haut wird der Himmel und aus seinem Gehirn entstehen die Wolken. Mann und Frau werden aus zwei unterschiedlichen Bäumen erschaffen. Der Mann mit Namen Ask aus der Esche, Embla, die Frau aus der Ulme.
In diesen Welten, die dann in der weiteren Erzählung eine Rolle spielen, wird vom Kampf der Götter gegen Eisriesen berichtet, von Yggdrasil, dem Weltenbaum, von der Midgard-Schlange, die die Erde umschließt, und schließlich geht es um Thor, Odin, Loki, Freya, um Zwerge und Menschen und Abenteuer. Warum faszinieren diese Geschichten bis heute? Warum wirken sie so modern, obwohl sie aus einer ganz anderen Zeit stammen? Darüber haben wir mit dem Historiker Michael Zerjatke von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg gesprochen. Wir wollten zunächst wissen, worin sich die nordischen Schöpfungsmythen von anderen unterscheiden.
Also ich glaube, im Zentrum steht, anders als bei vielleicht im christlichen Sinn oder bei den monotheistischen Religionen, eine Art Schöpfungsgeschichte, muss man schon sagen, die ja mit Kühen zusammenhängt und einem Art Gletscher und einer Spalte, die dort aufgeht. Es sind also eindeutig Dinge, die aus der Lebenswelt der nordischen Kulturen, sage ich mal, sind. Und das sind allerdings Mythen, die tatsächlich erst aus dem frühen und Hochmittelalter wirklich sicher überliefert sind.
Das hat dazu geführt, dass nordische Mythen längst nicht mehr nur Teil einer historischen Überlieferung sind, sondern immer wieder neu aufgegriffen werden und in ganz unterschiedlichen Kontexten weiterleben.
Und das reicht bis in die Gegenwart. 1962 widmeten Stan Lee und Jack Kirby dem Donnergott Thor erstmals eine Comicgeschichte, die bei Marvel erschien. Vor einigen Jahren ist eine Folge von Filmen auf Grundlage dieses Comics über Thor in die Kinos gekommen und war sehr erfolgreich. Auch J.R.R. Tolkien, Herr der Ringe und George R.R. Martin, Lied von Eis und Feuer oder Game of Thrones genannt, haben in ihren Büchern viele Motive, Figuren, Namen und Erzählungen aus der Mythologie verarbeitet.
Auf der einen Seite hat es kulturelle Gründe, weil wir uns ja im Raum Germanien sozusagen historisch gesehen befinden, jetzt hier in Deutschland. Im Fall von Tolkien auch, weil natürlich bevor die Römer kamen, die Angeln und Sachsen, also germanische Stämme, die dann auch noch im 4., 5. Jahrhundert wieder dominiert haben, in England präsent waren und dementsprechend da die Mythen auch noch viel mehr verbreitet sind. Und ich glaube, es hat einfach einen gewissen märchenhaften Charakter und etwas, was eben auch mit der Umgebung, die man sieht, verbunden ist. Also orientalische Mythen, die kann man sich schlecht vorstellen, weil es natürlich die Umgebung gar nicht gibt. Also es gibt keine Wüste, um es mal so zu formulieren. Aber wenn man darüber redet, dass es dichten Wald gibt und Sümpfe und so weiter, dann sind die halt auch hier. Oder in England oder in Schottland. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Grund. Und dann muss man wahrscheinlich ganz einfach auch sagen, hat das den Grund, dass einfach diese Filme so erfolgreich waren. Also die Herr-der-Ringe-Filme, das wieder in den Fokus gesetzt haben. Und ansonsten, es ist die einzige Alternative, wenn man nicht christliche Mythen haben möchte, wenn man sich mit einer mittelalterlichen Gesellschaft beschäftigt oder sagen wir mal eine Geschichte erfindet, die in einer Art Mittelalter spielen soll. Und das ist ja in dem Fall so. Ich würde mal sagen, Tolkiens Welt kann man am ehesten mit dem englischen Mittelalter gleichsetzen, auch wenn es Elfen und so weiter gibt. Wenn Sie sich da die überlieferten Mythen anschauen, was also Odin, was vor allen Dingen Thor und andere so gemacht haben, dann sind das natürlich auch Geschichten, die abenteuerlichen Charakter haben, auch zum Teil sehr lustig sind und die es in dieser Form im christlichen Glauben einfach nicht gibt.
Das bedeutet ja, dass man die Popularität dieser Geschichten auch darauf zurückführen kann, dass sie einmal landschaftlich für uns zu passen scheinen und dann auch eine gewisse Sehnsucht nach nicht-christlichen Mythen und auch nach dem Mittelalter zu bedienen scheinen.
Ja, und oft merkt man gar nicht, dass man sich in diesen alten Bildern bewegt, weil sie so selbstverständlich geworden sind, gerade durch Filme oder Bücher.
Und diese, ich nenne es mal Aneignung oder Verarbeitung der Mythen in der Popkultur ist ja vielleicht auch attraktiv, da diese alten Geschichten eben auch vieles offen lassen, was dann wiederum die Fantasie anregt, oder?
Ja, sie erzählen zwar, dass etwas entsteht, aber sie legen nicht fest, wie diese Welt genau aussieht. Dazu sagt Michael Zejatke.
Weil die Mythen ja nur die Vorgänge berichten. Das heißt also, es gab ein paar Zwerge, die haben was aufgebaut oder die haben irgendwie die Erde ausgehöhlt. Oder die frühesten Riesen haben eben diesen Schädel eines Riesen, der das Firmament bildet. Ja, ich weiß es nicht genau, aufgestellt oder so ähnlich. Aber letzten Endes steht in diesen Berichten ja nie drin, wie sah das aus? Wie sahen die Leute aus? Wie sah die Umgebung aus? Und das sind die Dinge, die Lücken, die man natürlich füllen muss, wenn man das sich vorstellen möchte oder eben tatsächlich bildlich darstellen, im Film oder als Malerei oder wie auch immer. Und das muss man natürlich dann mit Fantasie tatsächlich füllen und sich dann eben mit Sachen bedienen, die vielleicht in der Zeit, in der diese Mythen entstanden sind, auch gar nicht gab. Also Germanien im 1., 2., 3. Jahrhundert vor Christus sah sicherlich auch ganz anders aus, als man das vielleicht sich vorstellt.
Thor mit seinem Hammer, Odin, der nur ein Auge hat, Ragnarök, der Untergang der Welt. Wir haben es ja schon erwähnt, viele Motive aus der nordischen Mythologie sind heute in Büchern, Serien und Filmen präsent. Allerdings wollen wir an dieser Stelle mal auf den Ursprung dieser Geschichten schauen, denn die bekanntesten überlieferten Schriften, die Lieder-Edda und die Snorra-Edda, in denen die nordischen Schöpfungsmythen aufgeschrieben wurden, stammen aus einer Zeit, in der Skandinavien bereits christianisiert war.
Ob und inwiefern das ein Problem bei der Beurteilung der Geschichten ist, darüber haben wir mit dem Religionswissenschaftler Bernhard Meyer gesprochen. Er ist Professor an der Universität Tübingen und beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit Kultur, Religion und Sprache der Kelten. Er sagt zu diesen beiden Edda-Schriften:
Es gibt die Snorra-Edda. Das ist eigentlich das Werk, was ursprünglich diesen Namen Edda vom Verfasser oder Kompilator selber bekommen hat. Snorri Sturluson war ein isländischer Gelehrter, der im 13. Jahrhundert sich mit der alten vorchristlichen Mythologie beschäftigt hat, weil das für die isländische Literatur einen wichtigen Bestandteil dargestellt hat. Und er hat also dieses Buch Edda geschrieben, um sozusagen seinen christlichen Zeitgenossen verständlich zu machen, wie die heidnische Mythologie der Vorfahren früher einmal ausgesehen habe. Das heißt, das ist also ein Buch, was zwar Dichtung zitiert, aber insgesamt also in Prosa geschrieben ist und deswegen nennt man das manchmal auch die Prosa-Edda oder eben die Edda von Snorri oder eben Snorra-Edda. Dann gibt es aber auch noch eine Lieder-Edda. Das ist eine Sammlung von teilweise mythologischen, teilweise auch anders gearteten Dichtungen oder Liedern, die man entdeckt hat, nachdem man Snorris Buch bereits kannte. Und im 17. Jahrhundert, als diese Lieder-Edda entdeckt wurde oder als die Texte entdeckt wurden, die man dann als Lieder-Edda zusammengefasst hat, in diesem 17. Jahrhundert war man der Meinung, diese Lieder oder Gedichte seien sozusagen die Vorläufer gewesen von der Dichtung, die Snorri verwendet hat. Deswegen nennt man diese Lieder-Edda auch die ältere Edda. Man darf jetzt aber nicht denken, dass diese ältere Edda wirklich in allen Punkten, in allen Teilen älter ist als die Snorra-Edda. Zum Teil sind diese Lieder wahrscheinlich später.
Zeit spielt ja eine besondere Rolle. Anfang und Ende scheinen bereits miteinander verbunden. Stichwort Ragnarök, also das Schicksal der Götter, was ja das Ende der alten Welt bedeutet. Ist diese Welt bei den Germanen, Kelten, Wikingern von Anfang an als vergänglich gedacht?
Das ist auch eine sehr interessante Frage, weil die Texte, die wir haben, da auch nicht leicht alle sich auf ein einheitliches Weltbild zurückführen lassen. Um nochmal auf die Edda zurückzukommen, es gibt eben bei der sogenannten Lieder-Edda diesen Text Völuspá. Das ist eine Dichtung, die also sehr stark sich mit dem Ende der Welt beschäftigt. Es ist aber eben nicht klar, inwieweit diese Dichtung bereits unter christlichem Einfluss entstanden ist. Denn natürlich im mittelalterlichen Christentum spielt das nahe, vermeintlich nahe Ende der Welt eine große Rolle. Und es ist also durchaus möglich, dass diese altnordischen Dichtungen, die ja im Kontakt mit dem Christentum entstanden sind, dass da auch schon christliche Ideen eingeflossen sind oder eben auch bearbeitet worden sind. Die Kelten hatten auch offenbar eigene Vorstellungen von einem Weltende. Das kennen wir zum Teil aus antiken Autoren, die darauf Bezug nehmen. Aber das sind nur sehr, sehr bruchstückhafte Nachrichten. Und da haben wir also keine längeren Erzählungen, anders als im mittelalterlichen Skandinavien.
Dann haben Sie gerade die christlichen Einflüsse angesprochen. Auffällig ist ja, dass in ganz vielen Mythen kein allmächtiger Schöpfergott vorkommt. Also das ist wirklich nur in den monotheistischen Religionen der Fall. Welche Rolle spielen denn hier die Götter überhaupt im Schöpfungsgeschehen? Sind sie Schöpfer, sind sie Gestalter oder sind sie selbst Teil einer noch größeren Ordnung?
Wir sind ja durch Christentum, Judentum, Islam gewohnt, sozusagen Gott als den Schöpfergott zu betrachten oder uns vorzustellen, dass es eine einmalige Schöpfung und ein einmaliges Weltende gibt. Aber das muss natürlich in anderen Kulturen nicht zwangsläufig auch so gewesen sein. Das heißt also, man kann sich sehr wohl vorstellen, dass es immer wieder neue Schöpfungen gibt, die Welt immer wieder vergeht und dann neu entsteht. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass die Götter, das sind dann ja eben nicht nur ein Gott, sondern mehrere Götter und Göttinnen, dass die selbst Teil eines solchen Prozesses sind und diesen Prozess nicht selber in Gang setzen bzw. steuern.
Warum faszinieren uns diese archaischen Geschichten bis heute und was können sie uns über unsere eigene Vorstellung von Weltanfang, Ordnung und Krise erzählen?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Was ist die Faszination? Es ist natürlich das Fremde, das Ungewöhnliche, was man nicht kennt. Es ist sicher auch ein Faktor, dass man das eben auch nicht vollständig rekonstruieren kann. Da bleibt also viel Raum für Spekulation und auch für Wunschdenken. Und natürlich hat es viel zu tun mit Zivilisationskritik. Man sucht in diesen Texten mögliche Antworten auf Fragen, die man selber eigentlich hat und die in diesen Texten vielleicht gar keine Rolle spielen. Und dann natürlich hat es auch viel mit Religionskritik und Christentumskritik zu tun. Es wird ja auch oft suggeriert, dass eben diese Religion sozusagen mit Gewalt beseitigt wurde im Zuge der Christianisierung. Und da spielt eben auch die Idealisierung dieser Verhältnisse eine große Rolle. Auch das Thema Gewalt, Gewaltausübung fasziniert in diesem Zusammenhang und es ist ja auch ganz bezeichnend, dass eben die germanische Kultur sehr häufig als explizit gewaltverherrlichend dargestellt wird. Das ist aber im Wesentlichen auch doch eine moderne Projektion.
Wir hatten ja bereits erwähnt, wie stark sich Schriftsteller wie Tolkien mit den alten Mythen und Erzählungen auseinandergesetzt haben, sie auch teilweise eingeflochten haben in die eigenen Geschichten. Allerdings gibt es noch ein anderes Phänomen im Zusammenhang mit der nordischen Mythologie, und zwar die Instrumentalisierung der Runen, der Namen, der vermeintlichen oder tatsächlichen Bräuche durch die Nationalsozialisten und heute durch die Neonazi-Szene, die rechtsextreme Szene allgemein.
Dazu meint der Historiker Michael Zerjatke.
Bei den Neonazis ist es einfach die Kurierung darauf, dass das eben so was Deutsches wäre. Das ist das einzig Sinnvolle, was man dazu sagen kann. Unwahrscheinlich, weil es eben auch ein Wesenskern des Nationalsozialismus, eines Teils des Nationalsozialismus war. Aber gerade in diesem Kern der Ideologie, also der SS und all dem, was da eine Rolle spielte, da hat man sich natürlich auf so eine mythischer Hintergrund bezogen, der damit nichts zu tun hat. Und ich denke auf der einen Seite, weil es halt irgendwas ist, wo man sagt, das ist besonders deutsch oder so. Und auf der anderen Seite einfach traditionell, weil die Nazis das, die tatsächlich echten alten Nazis auch schon gemacht haben.
Mit diesem Thema hat sich auch Verena Höfig auseinandergesetzt. Sie ist Professorin für Altskandinavistik an der Uni München.
Also
Mythische Figuren sind ja erstmal, sag ich mal, frei befüllbar. Nach C.G. Jung könnte man sagen, das sind Archetypen, die eben auch bestimmte Dinge aussagen, die menschliche Bedürfnisse sind. Also der starke Gott, die große Muttergöttin, der ausziehende Held oder eben auch der Ausdruck von Wildheit, sage ich mal. Da eignet sich so ein mythischer Archetyp vielleicht ganz gut, um eben krude Weltanschauungen irgendwie auch historisch zu begründen. Aber die Hinwendung zu Runen und zum germanischen Altertum, wie das einige nennen, ist sicherlich eine Strategie, die viele auch rechtsgerichtete oder Bewegungen unternehmen, weil man einfach aus vergangenen Kulturen versucht, Argumente zu stricken, um sich eben gegenwärtige Probleme zu entledigen oder irgendwie historische Argumente zu machen, warum das jetzt die Essenz des Deutschen sein soll beispielsweise oder die Essenz des Nordeuropäers und man sich dann eben Fremdeinflüssen irgendwie erwehren will. Aber Runen sind geheimnisvoll, die eignen sich ganz gut, wobei da auch Argumente gemacht werden, Runen seien die Schrift der Germanen, eine germanische Schöpfung. Das hat das Ahnenerbe unter Heinrich Himmler versucht zu beweisen. Da hat man also ganze Forschungsreisen unternommen, um zu zeigen, wie weit verbreitet die arische oder germanische Kultur gewesen sei und wie überlegen den anderen. Und wenn wir uns zum Beispiel Runen jetzt als Schriftsystem anschauen, ist das keine germanische Neuschöpfung, kein Ausdruck von Großartigkeit, sondern eigentlich Zeugnis eines Kulturkontaktes der Menschen um das erste, zweite Jahrhundert nach Christus mit mediterraner Kultur. Also die Runen wurden vermutlich aus norditalischen, vielleicht der lateinischen Schrift entlehnt, vielleicht auch mit Kontakt der Phönizier oder der Griechen. Also die sind Ausdruck kulturellen Kontakts und eine Gebrauchsschrift und keine Geheimschrift.
Professor Meyer erzählte uns auch, dass die Instrumentalisierung und Umdeutung der Geschichten aus dem Norden eine lange Vorgeschichte hatte.
Lange vor dem Nationalsozialismus hat das angefangen. Das hat vielleicht damit angefangen, dass man in der frühen Neuzeit auf diese Germanen rekurriert hat, um sich selbst eine Legitimation zu geben. Also wir finden schon im 16. Jahrhundert die Idee, dass die Deutschen die Nachfahren der Germanen sind und die Franzosen die Nachfahren der Gallier, also der Kelten. Und das hat dann eine lange Geschichte, die dann auch im 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert diese völkische Komponente bekommt, dass man also Kelten und Germanen als einheitliches Volk oder sogar als Rasse verstanden hat. Und dann hat man eben gesucht, welches Weltbild haben diese Leute gehabt. Und es ist ja so, dass uns hier aus dem deutschen Sprachraum eigentlich nur sehr, sehr, sehr wenig erhalten geblieben ist. Und man hat dann im 19. Jahrhundert eben auf die Überlieferung Islands zurückgegriffen und verallgemeinernd gesagt, weil man dort ja auch eine altgermanische Sprache gesprochen hat, kann man vieles von dem, was man in Island findet, auch für unsere Region hier auf dem europäischen Festland voraussetzen. Aber das ist eben eine Annahme, die man heute in dieser Weise nicht mehr macht. Das heißt also, der Rückgriff auf Odin, Thor und vor allen Dingen auch mit den Ideen, die da zum Teil im rechten Umfeld propagiert werden, der beruht im Grunde auf einem sehr veralteten Forschungsstand.
Die Götter aus der Edda scheinen wirklich ewig zu leben. Erst 2022 ist der 4. Thor-Film in die Kinos gekommen und Nummer 5 ist bereits in Planung.
Und in diesen Filmen geht es ja nicht nur um den Donnergott Thor, sondern auch um Odin, den Göttervater und um Loki. Spannend ist für die Wissenschaft natürlich auch, warum diese Charaktere gerade so angesagt sind und was das vielleicht auch über unsere Zeit aussagt. Dazu sagt Verena Höfig von der Uni München.
Bei Thor ist es so, der wurde in den 1960er eigentlich sehr populär als Comicfigur. Da war er sicherlich jemand, der ganz klar so in die auch Zeit des Kalten Krieges erstmal gepasst hat, gut gegen böse. Er war eben der blonde Hüne, der sicherlich auch ein Modell von, europäischstämmiger, weißer Maskulinität in den USA verkörpert hat, die da sehr populär war und eben gegen auch schlimme Mächte und Kräfte angedacht, auch aus dem Osten gekämpft hat. Das hat sicherlich auch in diese Kommunistenphobie vielleicht gut reingespielt und in das generelle Klima im Nachkriegsamerika. Und den Thor, den wir jetzt in den Filmen sehen, also als Superheld, sage ich mal, Marvel, Avengers, der ist ja zunächst 2011 aufgetreten. Es gibt aber mittlerweile 4 Thor-Filme. mit einem sehr attraktiven Schauspieler, Chris Hemsworth, einem Australier, der dann eben diesen blonden Hünen verkörpert. Ich glaube, das sind auch Filme und Erzählungen, die den Menschen zu einer Zeit guttun, zu der es nun wirklich keine Wahrheiten mehr zu geben scheint. Also alles Althergebrachte, was wir eigentlich mal uns über das Verhältnis von Männern und Frauen gedacht haben, ist aufgeweicht. Die Welt ist komplizierter, größer, globaler geworden, diverser, vielfältiger. Die Art und Weise, wie wir sprechen, miteinander umgehen können, ist verriegelter als je zuvor. Und da eignet sich so ein archetypischer Gott natürlich gut, der einfach ganz klar aufzeigt, was ist gut, was ist böse, was ist attraktiv, groß, blond, stark, hilft, kämpft gegen ein ganz klar auch ja aufgezeigtes Böses, sage ich mal. Thor ist natürlich auch interessant, klar, er wird hier von einem Australier verkörpert, ist groß, muskulös und blond und man muss da schon ein bisschen schmunzeln, wenn man eben den Thor in den Edda-Liedern oder auch vereinzelt in anderen Quellen anschaut, vor allem in der Dichtung, dann ist das ein alter, dicker, rothaariger, manchmal recht, ja, wie soll man sagen, cholerischer Charakter, der da auftritt und das finde ich immer recht amüsant, dann diesen blonden Hünen gegenüberzustellen.
Dann kann man sich den echten Thor vielleicht ein wenig wie Obelix vorstellen, oder?
Ja, das kam mir auch gerade in den Sinn. Allerdings sind diese Helden gar nicht in allen Geschichten so eindeutig maskulin, wie es in den Filmen oder Comics dargestellt wird.
Wir finden also in der altnordischen Literatur, wenn wir ehrlich sind, auch unter Rollenbildern, wie wir sie heute in modernen Medien repräsentiert sehen, tatsächlich eben auch Charakter, die trauern, die zeigen Gefühle, die sind sehr ambivalent. Auch Götter wie beispielsweise Odin oder Asen, vielleicht nennen wir ihn mal einen Asen, so heißt diese Familie, Götterfamilie, der Odin da angehört. Auch Odin ist jemand, der nicht durchweg, sage ich mal, martialisch, männlich, destruktiv, misogyn auftritt. Da gibt es also ganz viele Abschattierungen in diesem Charakter. Der tritt auch mal als Frau auf, der verkleidet sich, der betreibt Zauber, der tut Dinge, die also überhaupt nicht in so ein sehr, sage ich mal, binäres System passt, wo man jetzt sagen würde, also Männlichkeit beinhaltet eben Dominanz, Misogynie, Repression von Gefühlen. Das ist viel zu einfach gesteckt, sage ich mal. Wir haben auch Rollenmodelle aus den Islander-Sagas, da gibt es eine ganz bekannte Egils-Saga, heißt die Egil, der Starke. Ja, Wikinger, der mit 5 seinen ersten Mann erschlägt, der aber eben auch als alter Mann weinend dasitzt und seinen Sohn betrauert und eben durchweg auch, wenn auch sehr reduziert, doch ein starkes Gefühlsleben zeigt, irgendwie auch als er sich unglücklich verliebt und dergleichen. Das sind also durchaus gar nicht so diese grob geschnittenen Rollenmodelle, die wir vielleicht heute dann in der Porträtierung in den modernen Medien sehen. Da gibt es viel mehr Schattierungen, gerade auch bei Odin. Odin ist eigentlich ein Charakter in der nordischen Mythologie, der Regeln nicht macht, sondern der sie bricht in alle Richtungen. Also bis hin zum sich als Frau eben crossdressen und zaubern, ist das alles in diesem Charakter angelegt.
Jetzt haben wir ja nur von männlichen Göttern gehört, aber in der Edda gibt es auch etliche Frauen, die eine Rolle spielen. Allen voran vielleicht die Nornen, die Schicksalsgöttinnen. Aber anscheinend gibt es von vielen Frauen in den Mythen kaum überlieferte Geschichten.
Spannenderweise haben wir in der Snorra-Edda zum Beispiel eine Aufzählung nordischer Göttinnen oder Asinnen, wie die da heißen. Und das ist eine lange Aufzählung von Namen. Wir finden aber so gut wie keine Geschichten, keine Narrative über diese Göttinnen bei Snorri und auch nicht in der Lieder-Edda. Und wenn Sie jetzt mich fragen als Forscherin, ich denke, dass man die gnadenlos rausgefiltert hat. Die waren nicht von Interesse für das Zielpublikum dieser beiden Werke im 13. Jahrhundert. Wir haben Namen von Göttinnen. Wir wissen, es gab Göttinnen, die sich genau mit dem Komplex, zum Beispiel Fruchtbarkeit, Gesundheit, auch Schwur halten, Heirat und damit eben auch wichtigen ja, Lebenssituationen beschäftigt haben oder die für diese Situation sozusagen auch die Verantwortlichen waren, wenn man das so vereinfacht sagen möchte. Aber zu denen haben wir fast keine Inhalte überliefert. Was sagt uns das? Das sagt uns eigentlich, dass das Bild, das wir eben im 13. Jahrhundert haben, nicht besonders an diesen weiblichen Figuren interessiert war. Das sagt uns nicht notwendigerweise was über das Frauenbild der Wikingerzeit, sondern eben über die ja, christliche Entscheidung, was man eben überliefert und was man rauskürzt, sage ich mal. Und was wissen wir über Frauen, über die gelebte Realität von Frauen in der Wikingerzeit? Da wissen wir ganz bestimmt, dass auch weibliche Wesen, weibliche Göttinnen angebetet wurden, dass man ihnen geopfert hat. Wir finden es in Namensgebung, Personennamen, in Ortsnamen durchaus, dass dort dass es wichtige Heiligtümer gegeben haben muss, die diesen Göttinnen zugeeignet waren. Aber die auserzählten schönen langen Mythen, die wir eigentlich gerne hätten, die haben wir leider nicht mehr. Vereinzelt noch Zaubersprüche, vereinzelt Runen in Schriften, Abbildungen auch von weiblichen Personen auf Amuletten zum Beispiel. Aber was dann genau dahinter stand, können wir nur noch so ein bisschen schemenhaft vielleicht erahnen. Mit einer Ausnahme, und das ist die Göttin Freya.
Was wissen wir über Freya?
Freya ist interessant und komplex angelegt in der Lieder-Edda. Da erfahren wir tatsächlich, dass es sich bei ihr um eine sehr mächtige Göttin handelt. Also in dieser Auserzählung, wie wir sie aus dem 13. Jahrhundert haben, so mächtig sogar, dass man sie nicht töten kann. Sie kommt von einer anderen Götterfamilie als beispielsweise Odin und Thor, die der Familie der Asen entstammen. Ihre Familie heißt Vanen. Dort soll man Inzucht betrieben haben. Ihr Bruder Freyr soll einer gewesen sein, mit dem sie auch im Bett war. Auch ihrem Vater wird das nachgesagt. Und was dieser Götterfamilie zu eigen ist, ist, dass man ihr viel Weisheit zuschreibt und auch die Fähigkeit sehr machtvoller Magie. Und das ist es, was Freya vor allem auszeichnet. Sie wird also als mächtige Zauberin beschrieben, die sogar Odin in einer bestimmten Art von Magie unterweist, die man nicht töten kann. Sie ist gleichzeitig aber auch rachsüchtig, interessiert an Gewalt und Krieg. Und was die meisten Menschen auch nicht wissen, wenn wir an Odin denken, denken wir immer gleich Valhalla. Ja, das war der Gott, dem die getöteten Männer dann zugesprochen wurden. Aber in der Edda wird ganz klar auch beschrieben, dass auch bei Freya die toten Krieger sozusagen einen Platz nach ihrem Tod gefunden haben sollen. Es wird sogar gesagt, Odin und Freya teilen die untereinander auf. Mit anderen Worten, das ist auch eine Kriegsgöttin. Also die komplexe, sage ich mal, Magie und Krieg sind in ihr angelegt. Sie wird auch als sehr promiskuitiv beschrieben, weswegen man auch gesagt hat, eine klare Fruchtbarkeitsgöttin. Das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt, aber sicherlich eine sehr komplexe Gestalt, die eben weiblichen Geschlechts ist, als weiblich auftritt und sicherlich weit über das hinausgeht, was man lange Zeit aus ihr gemacht hat. Also das ist eine mächtige Kriegergöttin hier, die zumindest in Reflexen in den frühesten Quellen Odin durchaus gleichgestellt ist oder vielleicht sogar in einigen Bereichen auch überlegen ist.
Und dann gibt es ja in all diesen Geschichten noch eine Figur, deren Eigenschaften wir aus anderen Schöpfungserzählungen bereits kennen, nämlich die Figur des sogenannten Tricksters.
In Bezug auf die nordische Mythologie wäre das dann Loki.
Ich unterrichte seit 2010, also jetzt ungefähr 16 Jahre. Und in den 16 Jahren ist mir doch bei meinen Mythologiekursen klar aufgefallen, dass die Studierenden anfangs also extrem an Thor interessiert waren, natürlich der Thor-Filme wegen. Und dass sich das in den vergangenen 5 Jahren ganz stark geändert hat. Es ist viel mehr Interesse an Loki, an der Gestalt Loki da. Es gibt jetzt auch eine TV-Serie, die sicherlich damit zu tun hat, auf Disney+, die sich von den Marvel-Filmen ableitet und die eben auf Loki gerichtet ist. Loki ist für Studierende heutzutage, aber ich glaube für Leser allgemein eben spannend, weil er genau so eine ganz ambige Figur ist. Das ist ein Blutsbruder Odins in der Lieder-Edda. Also die beiden sind klar miteinander gewählt verwandt, vielleicht nicht tatsächlich verwandt, aber gewählt verwandt. Loki ist aber jemand, der in ganz unterschiedlichen Gender-Präsentationen und auch Formen auftritt. Und das fasziniert die Leute heute, wo wir eben auch ganz viel über Gender und Sexualität sprechen. Also Loki wird einmal als Sohn einer Mutter präsentiert. Das heißt, er ist männlich, er tritt männlich auf. Aber wir sehen ihn in der Lieder-Edda auch als jemand, der auch mal ein weibliches Pferd verkörpert und sogar einen Fohlen dann gebiert. Und sowohl Loki als auch Odin verkleiden sich auch oder beziehungsweise betreiben Crossdressing, präsentieren sich eben als weiblich, als Frauen. Thor macht das auch einmal, da sind die Texte aber klar, da bleiben die Pronomen beim männlichen. Thor ist immer er. Loki ist schon auch mal sie, also das ist tatsächlich jemand, der genderfluide schon in den altnordischen Texten auftritt. Und so wird er eben dann auch in moderner Ausprägung zumindest angezeigt in besagter TV-Serie. Und dazu ist er natürlich jemand, der ganz klar nicht nur zwischen den Geschlechtern fluide hin und her wechselt, sondern auch zwischen den Gruppierungen, die in diesen populären Darstellungen als eben gut oder böse gezeigt werden, also zwischen den Asen und der Gruppe der Riesen. Das ist jedenfalls ein Grenzüberschreiter. Und das, glaube ich, fasziniert die Leute unmittelbar jetzt, denke ich, sehr, fasziniert meine Studierenden auch sehr, dass da jemand eben so fluide auftritt, sowohl zwischen verschiedenen Shapes, hätte ich jetzt gesagt, also Körperlichkeiten, zwischen eben menschengestaltig oder auch asengestaltig und tiergestaltig, als auch in der Genderpräsentation, was eben jetzt das soziale Geschlecht anbelangt, als auch das biologische Geschlecht, weil Loki eben manchmal auch sie ist und eben auch zum Beispiel Nachkommen gebiert. Und das passt, glaube ich, einfach in unsere kontemporären Debatten über Gender und Geschlecht sehr gut hinein.
Wenn man mal drüber nachdenkt, dann bedeutet das ja, was wir jetzt gehört haben, dass dieses manchmal sehr stark gezeichnete oder überzeichnete Bild von der nordischen Mythologie mit vermeintlich klaren Verhältnissen, mit starken Kerlen, die in der Welt ihren Mann stehen, dass dieses Bild also durchaus auch ein wenig erschüttert wird, wenn man mal tiefer in die Mythologie eintaucht und sich einzelne Protagonisten, wie zum Beispiel Loki, näher anschaut. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man in einer Sendung über nordische Schöpfungsmythen und Götter auf so viele relativ aktuelle Themen stößt, was ja auch wiederum zeigt, dass diese Geschichten fast alterslos sind.
Oder eben auch so offen, dass man sie in jeder Zeit mit aktuellen Themen füllen kann. Leider sind wir damit bereits wieder am Ende dieser Folge von Vertikal Horizontal angelangt. Diesen Podcast finden Sie unter ndr.de/info, ebenso wie alle weiteren Folgen aus dieser Reihe. Und alles natürlich auch bei ARD Sounds.
Über Rückmeldungen freuen wir uns, über Hinweise, Anregungen und Kritik, und zwar über unsere Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, also vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon verabschieden sich Martina Kothe
und Bita Schaffinier. Tschüss!
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.